Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Diese Woche ist das neu gewählte Europaparlament zusammengekommen. Die Schlagzeilen haben die Suche nach dem Führungspersonal bestimmt. Aber es geht jetzt los mit der inhaltlichen Arbeit. Und eine unter den deutschen Abgeordneten ist dabei, die viel Erfahrung in der Sportpolitik mitbringt aus ihrer Zeit im Bundestag und im Bundestagssportausschuss. Die Grünen-Abgeordnete Viola von Kramon. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und sie gefragt, was ihre Vision einer europäischen Sportpolitik ist.
Ich fände es gut, wenn wir als Politikerinnen und Politiker im Europäischen Parlament überhaupt erstmal eine EU-Vision für den Sport entwickeln würden. Und da stand für mich ganz oben als erste Priorität an, dass wir vielleicht eine Integritätsoffensive starten. Das heißt, allen, denen wirklich noch der Spitzensport, der internationale Sport, der europäische Sport am Herzen liegt, denen die Glaubwürdigkeit des Sports am Herzen liegt, die sollten sich zusammentun und überlegen, wie sie die Integrität des Sports überhaupt noch sichern wollen. Also wer sich zum Beispiel ein bisschen angeschaut hat und verfolgt hat, was in den letzten Jahren von Diktaturen und autoritären Regimen an Sportereignissen gekauft wurden, an Teams gekauft wurden, wie Einfluss genommen wurde, wie eben die Glaubwürdigkeit des Sports systematisch ausgehöhlt wurde, ja, der oder die muss sich verpflichtet fühlen, an der Stelle anzusetzen. Oder wenn wir zum Beispiel sehen, in der letzten Zeit und in den letzten Jahren, es gibt ja fast keinen Vertreter und keine Vertreterin mehr von irgendeinem internationalen Sportverband, der nicht gesucht wird oder bereits gegen den ermittelt wird oder der bereits verurteilt wird und im Gefängnis sitzt. Also das heißt, dieser internationale Sport, so wie er sich derzeit darstellt, ja, ist komplett diskreditiert. Und ich glaube, es liegt an uns, den Politikerinnen und Politikern, das Thema aufzugreifen und sich dem mal etwas anders zu nähern.
Da ist natürlich die Frage, wie, in welcher Weise könnten Sie das tun?
Ja, ich glaube schon, dass man erstmal Transparenz herstellen muss, dass man erstmal die Rhetorik ändern muss, dass man erstmal überhaupt das, was die Verbände teilweise sich an Ethikcodes gesetzt haben, ernst nehmen muss. Ja, das Beispiel, was Sie gestern hatten, dass es aus Bahrain einen Sohn eines Prinzen gibt, der ein Team gekauft hat bei der Tour de France, der sich aber selbst Foltervorwürfen eigentlich stellen müsste und wo es offensichtlich Vorwürfe gibt, wo es Anklagen gibt, denen die UCI, also der Internationale Radsportverband, noch nicht mal nachgegangen ist. Ja, da muss es natürlich von der politischen Seite massiven Druck geben. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele. Aserbaidschan könnte ich da als Beispiel nennen, wie sie systematisch den Sport, den Fußball aushöhlen, wie sie die UEFA unterwandern. Das kann man sich nicht bieten lassen. Das diskreditiert den internationalen Sport in einer Dimension, die wirklich gefährlich ist. Und ich glaube, da muss die Politik ansetzen und muss da auch den Finger in die Wunde legen und muss das erstmal öffentlich machen und muss die Verbände zwingen, diesen Vorwürfen gezielter nachzugehen.
Momentan hört man da Schweigen im Walde. Das heißt, im Moment wäre es schon ein Schritt, überhaupt sich verbal zu äußern. Aber könnte das über verbalen Druck auch hinausgehen?
Also ich glaube, das, was im Moment geliefert wird, kommt ja ausschließlich aus dem medialen Bereich. Also Ihre Kolleginnen und Kollegen, investigative Journalistinnen und Journalisten, gemeinsam mit NGOs, teilweise Athletenvertreterinnen, decken sowas auf und versuchen, das überhaupt auf die politische Bühne zu bringen. Das wird meist gar nicht wahrgenommen. Das ist sozusagen der erste Schritt, dass es überhaupt in irgendeinem Ausschuss, in einem Parlament, an irgendeine entsprechende Regierung überhaupt adressiert werden kann und damit umgegangen wird. Denn wovor diese Personen und diese Regime Angst haben, ist natürlich Öffentlichkeit, ist natürlich davor, dass doch möglicherweise Sponsorinnen und Sponsoren abspringen, dass die Leute sich ekeln vor dem Sport, dass einfach keine Zuschauer mehr da sind, dass die Medienöffentlichkeit dann doch mal nachfragt und möglicherweise die Einschaltquoten sinken. Das ist die große Gefahr und darauf müssen wir natürlich den Scheinwerfer richten und es dann möglicherweise dafür Mehrheiten zu bekommen, dass es auch sanktioniert wird und dass die Verbände da in die Verantwortung genommen werden.
Nun ist es ja so, dass der Sport lediglich vertreten ist im Ausschuss Bildung und Kultur. Das ist also ein Teilressort dieses Ausschusses, der an sich ja noch nicht mal sehr viel Aufmerksamkeit bisher generiert. Wollen Sie daran was ändern? Können Sie daran was ändern?
Naja, es gibt zwei weitere Sachen. Das eine, es gibt eine sogenannte Intergroup für für Sport. Die war tatsächlich auch in der letzten Legislatur nicht besonders aktiv. Das müsste man schauen, inwiefern sich die wieder etwas reanimieren und etwas stärken ließe. Das bedeutet, da sammeln sich Personen, die nicht unbedingt in dem Ausschuss sind, die aber aus dem Parlament heraus Interesse am Thema haben. Das wäre wichtig. Und das Zweite ist, es gibt natürlich einen EU-Rat, wo alle sogenannten Sportminister drin sind. Und die fassen Beschlüsse und da gibt es Berichte. Und da hätten wir aus dem Europäischen Parlament natürlich die Möglichkeit, das mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und das etwas zu kontrollieren und da natürlich auch Druck aufzubauen. Das ist, glaube ich, in der Vergangenheit vergleichsweise wenig genutzt worden. Und beide Möglichkeiten würde ich auf jeden Fall versuchen, stärker zu bespielen.
Sie haben jetzt vor allen Dingen das Thema Integrität und Kampf der Korruption erwähnt. Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch weitere Themen, die den europäischen Sport berühren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, es gab eine sehr hohe Wahlbeteiligung bei dieser Europawahl und das hat ja auch damit zu tun, dass viele Menschen eben gerade zur Wahl gegangen sind, damit nicht die EU-feindlichen Gruppierungen und Parteien gewinnen. Also hätte der Sport an der Stelle auch eine Aufgabe, die europäische Gemeinschaft mehr zusammenzuführen, weil der Sport ist ja ausgewiesenermaßen ein Bereich, der Menschen zusammenbringen kann.
Sicherlich. Also die Frage, inwiefern die nicht nur Europafeinde, sondern wirklich auch rechtsradikale Strukturen sich natürlich vor allem in Fußballstadien breit machen und ob das nicht auch stärker eine Aufgabe ist und eine Frage ist, die man auf europäischer Ebene behandeln sollte, da würde ich ganz klar sagen, ja. Wir sehen dieses Phänomen, ist ja fast so milde formuliert, das Problem und die Herausforderung nicht nur in Deutschland, wir sehen sie in sehr vielen europäischen Ländern, in Polen, Italien, Großbritannien, aber auch in Belgien und in anderen Ländern in der einen oder anderen Form. Und ich glaube, das wäre gut, wenn wir uns da gezielt damit auseinandersetzen, denn die Bühne, das Stadion wird von rechtsextremen Gruppen, von Hooligans, von Ultras, von rechten Ultras sehr, sehr, sehr systematisch genutzt und da kann man natürlich stärker rangehen und das könnte man auch stärker über die EU-Ebene einfordern und auch die Mitgliedsländer stärker in die Pflicht nehmen, dass sie da Programme ausweisen und dass sie das auch besser vernetzen und sich da in der Form auch besser absprechen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Da gibt es schon einige Berichte und da gibt es auch einige Mitgliedsländer, die da immer mal wieder stärker drauf geschaut haben, Aussteigerprogramme, Polizeitrainingsprogramme, Präventionsprogramme auch in Schulen organisiert haben, aber einen systematischen Ansatz gab es bislang nicht und ich glaube, das wäre auch was, was wir uns für die nächste Legislatur dringend vornehmen sollten.
Ich wollte gerade schon sagen, der Vertrag von Lissabon 2009 erwähnt ja explizit die sozialen und pädagogischen Funktionen des Sports, also man kann es ja direkt sogar aus dem Vertrag ableiten. Ist das nicht sogar ein Auftrag?
Das ist es, wobei eben immer bei der Bildung und bei der Pädagogik, das ist eben ein Auftrag, aber genau an der Stelle wollen natürlich viele Mitgliedsländer oder Mitgliedstaaten sich auch nicht unbedingt reinreden lassen oder das auf der EU-Ebene quasi verordnen lassen. Dennoch glaube ich, das Problem ist da. Es braucht und es hat ja auch einen hohen Synergieeffekt, wenn man das Rad nicht jedes Mal neu erfindet, sondern ganz systematisch auch guckt, möglicherweise auch mit den Innenbehörden zusammenarbeitet an der Stelle, um dann gegen diese rechtsextremen Strukturen, die ja auch europaweit vernetzt sind, die ja auch europaweit agieren, auch mit europäischen Programmen da systematischer gegen vorzugehen. Das ist ganz klar. Und wir haben ja zum Beispiel im letzten Jahr in der August in Chemnitz gesehen, wie stark die Mobilisierung von rechtsextremen Strukturen wirkt, wie viele Menschen dort zu Demonstrationen kamen, die eben nicht über die AfD-Fanseite oder über die AfD-Facebook-Seite kamen, sondern nachdem die Ultras, die rechten Strukturen dieses Chaotik-Chemnitz-Vereins da aufgerufen haben. Und das ist tatsächlich auch eine Bedrohung für die Demokratie in der Tat.
Werner Weidenfeld, der Politikwissenschaftler von der Uni München, hat vor 4 Jahren bei uns hier im Programm davon gesprochen, Sport Europa ist ein Ort der verpassten Chancen. Hat man die 4 Jahre wieder vorbeiziehen lassen und wieder Chancen liegen lassen aus Ihrer Sicht?
Ja, das kann man so sehen. Allerdings kann ich mich noch gut erinnern aus meiner Zeit als Bundestagsabgeordnete, dass gerade die Bundesrepublik Deutschland, dass gerade das Innenministerium an der Stelle auch sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend war und kein so großes Interesse hat, gewisse Dinge auf der EU-Ebene geregelt zu sehen, weil sie da sehr auf die Autonomie des Sports beharrt haben und weil sie eben wenig staatliche Einflussmöglichkeiten für die EU-Ebene im Sport vorsahen. Und dass gerade der Bremseffekt, das hat mir die Kommission damals immer wieder bestätigt, eben auch aus Deutschland kam. Das ist sehr bedauerlich und es ist eben die Frage, ob angesichts von hochkorrupten Strukturen im Verbandswesen, der Frage von verurteilten Funktionären, ob das noch zeitgemäß ist. Oder wenn wir uns die Situation im Doping anschauen, ja, wo wir ja ähnlich inkohärente Strukturen haben in allen Mitgliedsländern, ob es da nicht langsam an der Zeit wäre, dass sowas auch stärker von der EU-Seite koordiniert und strukturiert wird, vorgegeben wird, ob wir nicht auf der EU-Seite uns auch stärker an der Finanzierung der WADA beteiligen sollten, um dort auch Einfluss zu nehmen. Das kann eigentlich auch nur im nationalen, im deutschen Sinne sein. Es ist auf jeden Fall im EU-Sinne auch die Präventionsfinanzierung für das Dopingprogramm beispielsweise auszuweiten. Das sind alles Punkte, wo ich, glaube ich, einen großen Vorteil von der EU-Ebene mir verspreche, ebenso bei der Frage Zuständigkeit für Sport und Gesundheit. Ja, wir sehen, dass die junge Generation immer weniger Bewegung hat. Und auch da bräuchte es meines Erachtens EU-weite systematische Ansätze, gemeinsam koordinierte Programme, die angeschoben werden und die von der EU-Seite mit begleitet werden, die auch wissenschaftlich unterstützt, gefördert werden etc. pp. Also Ihre Frage würde ich sagen, ja, es war eine verpasste Chance und wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, im nächsten mittelfristigen Finanzrahmen über das Erasmus-Plus-Programm, über andere Programme den Sport stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Ich wünsche mir sehr, dass der EU-Rat diese Chance auch nutzt.